德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Benedikt Kroll. Folgendes haben wir heute am Mittwoch, den 8. Juli 2026, für Sie im Programm. Zunächst die Nachrichten des Tages. Danach folgt Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller. Heute geht es um die Frage, welche Auswirkungen der Klimawandel auf Taiwan hat. Abschließend folgt das Wirtschaftsmagazin mit Elon Huang. Heute wieder zu der größten E-Commerce-Plattform in Taiwan, Shopee. Nun zunächst die Nachrichten. Taiwan warnt auf internationalem Meeresforum vor Chinas Grauzonen-Taktik. Radio Taiwan International feiert den 98. Geburtstag mit südostasiatischem Kulturfestival. Und Taiwans Präsident Lai empfängt guatemaltekischen Parlamentspräsidenten. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Auf dem Taiwan International Ocean Forum, kurz TIOF 2026 in Taipei, hat die Regierung vor einer schleichenden Veränderung des Status quo im Indopazifik durch China gewarnt. Guan Biling, Vorsitzende der taiwanischen Meereskommission, rief die demokratische Staatengemeinschaft am heutigen Mittwoch dazu auf, gemeinsame Koordinations- und Frühwarnmechanismen zu etablieren, um Pekings wachsendem Druck geeint zu begegnen. In ihrer Rede betonte Guan, dass die Staaten der sogenannten ersten Inselkette, einer strategischen Verteidigungslinie, die von Japan über Taiwan bis zu den Philippinen reicht, einem stetig zunehmenden Druck aus China ausgesetzt sein. Dabei handelt es sich um langfristig angelegte Aktionen, die bewusst unterhalb der Schwelle einer klassischen militärischen Auseinandersetzung blieben. Die größte Gefahr dieser Grauzonentaktik liege in der schleichenden Gewöhnung. Da der Status quo nicht durch eine einmalige militärische Eskalation, sondern in kleinen alltäglichen Schritten verschoben werde, sei es für die internationale Gemeinschaft immer schwieriger zu definieren, wann genau die Grenze überschritten sei. Ziel der Demokratien müsse es sein, durch frühzeitige Erkennung einen demokratischen Wellenbrecher gegen diese Entwicklung zu bilden. Das diesjährige Forum steht unter dem Leitthema maritime Resilienz. Daran nehmen Experten aus 16 Ländern teil, darunter aus den USA, Japan, Großbritannien und Frankreich. Im Fokus der Veranstaltung stehen die Sicherheit im Indopazifik, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Küstenwachen, nachhaltige Meeresnutzung und Zukunftstechnologien. Ein erklärtes Ziel des Forums ist es, dem Vorgehen und den maritimen Narrativen der Volksrepublik China auf Grundlage des Völkerrechts Fakten entgegenzusetzen. Li Wen, stellvertretender Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates, kurz NSC, unterstrich auf dem Forum die geopolitische Bedeutung der Region. Taiwan bilde nicht nur die Frontlinie der ersten Inselkette, sondern die Taiwanstraße sei auch eine der wichtigsten Lebensadern für den internationalen Handel. Er bekräftigte, dass Taipei weiterhin eng mit seinen globalen Partnern kooperieren werde, um freie, offene und nachhaltige Seewege zu gewährleisten. Zum 98-jährigen Bestehen veranstaltet der taiwanische Auslandssender Radio Taiwan International, kurz RTI, am Sonntag, den 9. August, ein großes Kultur- und Gastronomie- und Musikfestival. Das Event im Yuanshan Messepark in Taipei richtet sich an Arbeitsmigranten, ausländische Studierende sowie die lokale Bevölkerung. Im Mittelpunkt stehen dabei die Kulturen Vietnams, Indonesiens, der Philippinen und Thailands. Die Anmeldung zum Festival erfolgt über die neu gestartete Plattform RTI Talk. Das KI-gestützte Online-Forum, das in dieser Form asienweit einzigartig ist, integriert die Sprachen Chinesisch, Vietnamesisch, Indonesisch, Philippinisch und Thailändisch. Es soll Sprachbarrieren abbauen und Migranten ermöglichen, sich aktiv an gesellschaftlichen Diskursen über das Leben in Taiwan zu beteiligen. Ein bewusster Schritt, um ausländische Mitbürger vom bloßen Informationsempfänger zum aktiven Mitgestalter zu machen. Mit dem Festival würdigt RTI die unverzichtbare Rolle der südostasiatischen Gemeinschaft für die taiwanische Gesellschaft. Bei freiem Eintritt erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm mit Künstlern aus den vier Ländern, darunter die vietnamesische Tanzgruppe Hello Vietnam, der indonesische Musiker Anita, die philippinische Guhit Band sowie die thailändische Popgruppe Mitrapap Band. Begleitet wird das Open-Air-Event durch vier landestypische Streetfood-Märkte. Eine mobile Radiostation von RTI wird vor Ort sein und das Geschehen live für die weltweite Hörerschaft übertragen. Wer sich vorab über RTI Talk registriert, erhält nicht nur ein Präsent, sondern nimmt auch an einer Verlosung teil. Als Hauptpreis gibt es Flugtickets der taiwanischen Fluggesellschaft China Airlines. Für das Event kann sich online registriert werden. Taiwans Präsident Lai Ching-te hat am heutigen Mittwoch den Parlamentspräsidenten von Guatemala, Luis Alberto Contreras Colindres, zu Gesprächen in Taipei empfangen. Bei dem Treffen betonte Lai die Bedeutung des zentralamerikanischen Staates, einem der wenigen verbliebenen offiziellen diplomatischen Verbündeten Taiwans, als strategischen Knotenpunkt für taiwanische Investitionen auf dem süd- und mittelamerikanischen Markt. Präsident Lai würdigte die Zusammenarbeit zwischen der beiden Staaten und kündigte an, taiwanische Unternehmen verstärkt zu Investitionen in Guatemala zu ermutigen. Die Handelsbeziehungen haben sich laut Lai positiv entwickelt. In den vergangenen 2 Jahren überstiegen die guatemaltekischen Exporte nach Taiwan jeweils den Wert von 130 Millionen US-Dollar, rund 113 Millionen Euro. Mittlerweile ist das Land der wichtigste Lieferant von Rohrzucker und der viertgrößte Kaffeelieferant Taiwans. Neben dem Agrarsektor soll auch die Kooperation im Bereich der Hochtechnologie weiter ausgebaut werden. Taiwan unterstützt Guatemala bei dessen nationaler Entwicklungsstrategie zum Aufbau einer Halbleiterindustrie. Entsprechende Absichtserklärungen sowie Vereinbarungen zu politischen Konsultationsmechanismen waren bereits im vergangenen Jahr während eines Staatsbesuchs des guatemaltekischen Präsidenten Bernardo Arevalo in Taipeh unterzeichnet worden. Parlamentspräsident Contreras, der erstmals eine offizielle Delegation nach Taiwan anführt, bekräftigte bei dem Treffen die enge Verbundenheit beider Länder. Er versicherte, dass Guatemala Taiwan stets ein verlässlicher Freund bleiben werde. Sein Besuch markiere einen historischen Moment, um die strategische Allianz und die diplomatischen Beziehungen der beiden Nationen weiter zu festigen. Das taiwanische Zentrale Wetteramt, kurz CWA, warnt vor dem herannahenden Taifun Bavi. Nach aktuellen Prognosen wird das Zentrum des starken und großflächigen Sturms voraussichtlich das Meer vor der Nordostküste passieren. Wechselwirkungen mit der Topographie könnten den Taifun jedoch noch näher an das Festland lenken. Am Mittwochmorgen befand sich Bavi rund 1490 Kilometer ost-südöstlich der taiwanischen Südspitze. Er bewegt sich mit 21 Kilometern in der Stunde in Richtung Westen und erreicht im Zentrum Windgeschwindigkeiten von bis zu 216 Stundenkilometern. Der Radius der massiven Sturmwinde erstreckt sich über beachtliche 380 Kilometer. Laut Meteorologen könnte das Wetteramt am Donnerstag eine Seewarnung herausgeben. Eine Landwarnung wird in der Nacht zum Freitag, den 10. Juli, erwartet. Ab Donnerstagabend nehmen die Niederschläge im Norden und Osten allmählich zu. Die stärksten Auswirkungen werden zwischen Freitagabend und Samstag erwartet. Dem zentralen und nördlichen Taiwan sowie den Bergregionen im Süden und Osten drohen dann sintflutartige Regenfälle. Zudem waren die Behörden eindringlich vor Gefahren an den Küsten. Im Norden und Osten sowie um die Inselgruppe Mazu werden während der Hauptphase des Taifuns lebensgefährliche Wellen von 6 Metern und mehr erwartet. Eine Delegation taiwanischer Jungbauern bereist derzeit Malaysia, um sich vor Ort über moderne Landwirtschaftstechniken auszutauschen. Mit dem Such unterstützt Taiwan das südostasiatische Land gezielt bei seinen Bemühungen um mehr Ernährungssicherheit und die Entwicklung einer intelligenten Landwirtschaft. Im Mittelpunkt stehen dabei ökologische Anbaumethoden, die den Einsatz von chemischen Pestiziden reduzieren und die Erträge steigern sollen. Bei Besuchen an Schulen, landwirtschaftlichen Verbänden und Instituten in den malaysischen Gemeinden Klang, Sekinchan und Bentong stellten die Experten ein in Taiwan bewährtes System zur biologischen Schädlingsbekämpfung vor. Die sogenannten 3 schwarzen Schätze. Der taiwanische Landwirt Lu Chun-Chin erklärte, dass dabei ein natürliches Gleichgewicht auf den Reisfeldern genutzt wird. Die schwarze Reiswanze, ein verbreiteter Schädling, wird durch den Einsatz parasitärer Schlupfwespen und spezieller Pilze dezimiert. Dies senkt den Pestizidbedarf. Neben dem ökologischen Reisanbau stand Taiwans Expertise in der digitalen Agrartechnologie im Fokus. Fan Zhixi, in Taiwan als einer der 100 besten Jungbauern ausgezeichnet, sieht in Malaysia großes landwirtschaftliches Potenzial. Das Land profitiere von weitläufigen Anbauflächen und bleibe meist von Taifunen verschont. Nachholbedarf sieht die Delegation jedoch beim Pestizidmanagement, der digitalen Feldüberwachung sowie in der landwirtschaftlichen Ausbildung. Hier bietet sich eine ideale Grundlage, um die bilaterale Zusammenarbeit im Bereich Smart Farming weiter auszubauen. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 255,30 Punkte gestiegen, was 0,56% sind. Damit lag der Abschlusskurs bei 45.734,41. Das Handelsvolumen an diesem Freitag betrug 958,35 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 29,83 Milliarden US-Dollar bzw. 26,15 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Am heutigen Mittwoch ist es in ganz Taiwan sonnig und trocken, bei Höchsttemperaturen von 33 bis 36 Grad Celsius. Am morgigen Donnerstag bleibt es weiterhin sonnig bei unveränderten Temperaturen. Sie hatten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 8. Juli 2026 von Radio Taiwan International. weiter geht es nun mit Taiwan in Bewegung.
Wenn es in Taiwan regnet, dann oftmals sehr heftig. So auch an einem Freitagnachmittag Mitte Juni, als ich mich auf den Weg nach Nangang im Osten Taipehs machte. Dort auf dem Campus der renommierten taiwanischen Wissenschaftsakademie Academia Sinica hat Professor Xu Huangxiong sein Büro. Er zählt zu den renommiertesten Klimaforschern in Taiwan. Ich hatte ihn für ein Interview angefragt, um zu erfahren, welche Auswirkungen der Klimawandel auf Taiwan hat. Unser Termin fiel dann mitten in die Zeit des taiwanischen Pflaumenregens. Und beim Blick aus dem Fenster konnte ich mir dann die Frage nicht verkneifen, ist das noch normal? Ich glaube, es ist nicht ganz normal. Wieso? Weil in den letzten Jahren der Pflaumenregen sehr spät kommt. Früher, als ich klein war, hat der Pflaumenregen schon Mitte Mai angefangen. Es war ein durchgehender Nieselregen. Es regnete sehr, sehr lange. Die Regenfälle waren nicht so stark, es war sehr feucht. Erst im Juni fing es dann an, so stark zu regnen. Mittlerweile gibt es im Mai fast gar keinen Pflaumenregen. Im Mai regnet es kaum, manchmal ist es sogar ziemlich trocken. Ende Mai und im Juni dann kommen ein oder zwei Wellen starker Regenfälle, dann ist es vorbei. Der Pflaumenregen in Taiwan kommt in den letzten Jahren später, endet aber etwa zur selben Zeit wie früher. Der Gesamtniederschlag ist aber nicht unbedingt geringer. In kürzerer Zeit fällt also eine ähnliche Menge an Niederschlag wie zuvor. Ob sich dieser Trend fortsetzen wird, wisse man noch nicht, so Professor Xu. Projektionen würden allerdings darauf hindeuten. Das deckt sich tatsächlich mit Statistiken aus diesem Jahr. Am vergangenen Dienstag meldete die taiwanische Wetterbehörde, die diesjährige Pflaumenregensaison sei die niederschlagsreichste seit 2012 gewesen. Und das, obwohl der Niederschlag im Mai unter dem Durchschnitt lag. Im Juni allerdings habe es deutlich mehr geregnet als sonst. Insgesamt lag der Niederschlag in der diesjährigen Pflaumenregensaison bei 610 Millimetern, deutlich über dem historischen Durchschnitt von 441. Studien deuten auch darauf hin, dass es in der nassen Jahreszeit in Zukunft mehr regnen könnte, während noch weniger Regen in den Trockenperioden fällt. Gleichzeitig ist es jedoch wichtig anzumerken, dass die jährliche Menge an Regenfall starken Schwankungen unterliegt, so dass es schwer ist, Aussagen über langfristige Trends zu machen. In Bezug auf steigende Temperaturen ist der Einfluss des Klimawandels hingegen eindeutiger. Zwar seien Temperaturen von 40 Grad oder darüber, wie man sie in Europa immer häufiger sieht, in Taiwan aktuell sehr selten. Bis 2022 betrug die Erwärmung in Taiwan aber 1,9 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Das liegt über der durchschnittlichen globalen Erwärmung von 1,3 Grad, aber unter den 2,5 Grad Erwärmung, die Deutschland bis 2022 verzeichnete. Innerhalb Taiwans müsse man allerdings auch zwischen unterschiedlichen Regionen unterscheiden, erklärt Professor Xu. In der Stadt Taipeh gibt es einen Wärmeinseleffekt, also erwärmt sich Taipeh schneller. Andere Orte wie im Süden Taiwans erwärmen sich weniger. Wenn man ganz Taiwan über einen Zeitraum von 100 Jahren betrachtet, ist der Temperaturanstieg allerdings nicht gering. Für die Zukunft ist es allerdings schwer zu sagen, ob es sich so erwärmt wie in Deutschland oder anderen heißen Ländern. Ihr habt keinen Zugang zum Meer. Das Wetter und das Klima in Taiwan sind sehr komplex. Weil es am Meer liegt, weil es Taifune und Pflaumenregen gibt, es gibt viele Einflussfaktoren. Aber was die hohen Temperaturen angeht, das ist sehr klar. Wetteraufzeichnungen von taiwanischen Messstationen mit mehr als 100 Jahren an Daten zeigen außerdem, dass sich die durchschnittliche Erwärmungsrate in Taiwan von 0,15 Grad pro Jahrzehnt auf 0,27 Grad pro Jahrzehnt erhöht hat. Diese Veränderung hat Professor Xu auch selber miterlebt. Er erinnert sich an seine Kindheit in den 60er Jahren in Jiayi im Südwesten Taiwans. Als ich klein war, war es morgens auf dem Weg zur Schule sehr kalt. Ich erinnere mich noch, wir mussten sehr früh zur Schule, gegen 7 Uhr morgens. Auf der Straße lag noch Raureif. Damals zwangen mich meine Eltern, ganz viele Klamotten anzuziehen. Ich fand das fürchterlich. Eine weitere klimawandelbedingte Entwicklung, die taiwanischen Sommer werden länger. Dauerte der Sommer 1960 im Landesdurchschnitt noch 90 Tage, so sind es mittlerweile schon über 120. Je nachdem, wie weit der Klimawandel fortschreitet, könnte der Sommer in den 2050er Jahren 150 Tage dauern. Und das im optimistischen Szenario von 1 bis 2,6 Grad Erderwärmung. Unter dem wahrscheinlicheren Szenario von 2 bis 4,5 Grad Erderwärmung würden wir bis Ende des Jahrhunderts bei über 170 Tagen Sommer pro Jahr landen. Die Länge der Winter in Taiwan ist von über 90 Tagen 1960 auf knapp 70 Tage gesunken. Unter einem optimistischen Szenario von bis zu 2,6 Grad Erderwärmung gäbe es ab den 2060er Jahren noch zwischen 40 und 45 Tage Winter pro Jahr. Bei einem Szenario zwischen 2 und 4,5 Grad Erderwärmung würden nur noch 5 Tage Winter pro Jahr verbleiben. Und schon die jetzigen Veränderungen der Jahreszeiten prägen den Alltag. Früher wurde es in Taiwan im Winter ungefähr im November kalt und es war dann bis März kalt. Jetzt wird es meistens erst im Januar kalt und der Winter endet schon Ende Februar. Das tatsächlich kalte Wetter ist sehr kurzweilig, obwohl es noch starke Kälteeinbrüche gibt. Die heutigen Kältewellen sind mit den früheren verglichen aber nicht so schlimm. Im Sommer wird es extrem, extrem heiß. Früher, als ich klein war, fand ich es heiß, wenn über 30 Grad waren. Jetzt sind 30 Grad eine sehr normale Temperatur. Früher hat es gereicht, einen Ventilator anzumachen. Am heißesten war es nachmittags. Damals haben sich alte Leute vors Haus gesetzt und dort einen Mittagsschlaf gemacht. Das geht jetzt nicht. Wenn du rausgehst, stirbst du vor Hitze und auch ein Ventilator hilft nicht. Du musst also drinbleiben und die Klimaanlage anmachen. Klimaanlagen zumindest sind in Taiwan fast allgegenwärtig. Aktuell sind Taiwaner daher im Vergleich zu Europa besser gegen extreme Hitze gewappnet. Aber es gibt natürlich noch weitere Klimaphänomene, die das Leben in Taiwan beeinflussen. Wie dieses Jahr das natürliche Wetterphänomen El Niño das Klima in Taiwan beeinflussen könnte und ob der Klimawandel die Zahl und Intensität von Taifunen beeinflusst, darüber geht es dann in der nächsten Woche. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt das Wirtschaftsmagazin mit Elon Huang.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Elon Huang. Heute geht es weiter mit dem Einblick in Taiwans aktuell größte E-Commerce-Plattform, Shopee oder auf Mandarin Xiaopi, die E-Commerce-Plattform, die 2015 in Singapur gegründet wurde und seit 2020 Taiwan mit Abholstationen besiedelt. Auch aufgrund seiner teilweise gerade bei Konkurrenten umstrittenen kostenlosen Versandstrategie hat Xiaopi so weit expandiert, dass es inzwischen in ganz Taiwan über mehr als 3.100 Abholstationen verfügt. Die Skepsis gegenüber Xiaopis kostenloser Versandstrategie ist zwar nicht verschwunden, doch die Zahlen des Unternehmens liefern inzwischen deutliche Argumente. Vincent Lee, Vizepräsident sowie Geschäftsführer von Xiaopi Taiwan und den Philippinen, erklärt, dass seit Einführung des landesweiten kostenlosen Versands sowohl die Kaufhäufigkeit als auch die Zahl der Bestellungen deutlich gestiegen seien. Laut Forrest Lee Xiaodong, Gründer, Verwaltungsratsvorsitzender und CEO des Mutterkonzerns Sea Limited, ist das Bruttowarenvolumen von Xiaopi Taiwan im ersten Quartal im Jahresvergleich zweistellig gewachsen. Lee zufolge hat sich das Verhalten der Kunden verändert. Früher warteten viele Käufer auf spezielle Tage mit kostenlosem Versand. Heute bestellen sie häufiger kleinere Mengen und holen ihre Waren unterwegs ab. Ein Muster, das immer stärker an das Einkaufen in Convenience Stores erinnert. Tatsächlich sieht man an den Abholstationen jeden Abend nach Feierabend, wie Leute kurz ihre Autos oder Motorräder parken, um schnell ihre Bestellungen bei Xiaopi abzuholen. Dieser Wandel zeigt sich nicht nur in Xiaopis eigenen Daten, erklärte das Magazin Commonwealth. Früher blieben viele Einkäufe im stationären Handel, weil Versandkosten oder Lieferbedingungen den Online-Kauf unattraktiv machten. Durch die neue Versandlogik verlagern sich solche Käufe nun zunehmend ins Internet. Inzwischen hat auch der taiwanische Online-Händler Momo.com reagiert und arbeitet mit zwei großen Convenience-Store-Ketten zusammen, um die Bedingungen für die Abholung in Filialen zu verbessern. Xiaobi gab damit erneut den Takt für den Markt vor. In den vergangenen 10 Jahren hat Xiaobi den taiwanischen E-Commerce immer wieder durch mutige Strategien verändert und sich an die Spitze der Branche gesetzt, so Commonwealth. Nach Angaben von SimilarWeb verzeichnete Xiaobi Taiwan in den ersten 4 Monaten dieses Jahres durchschnittlich 52 Millionen Besuche pro Monat, fast doppelt so viel wie Momo. Forrest Li betonte bei mehreren Investorenkonferenzen die starke Entwicklung Taiwans. Das Warenvolumen sei vom vergangenen Jahr bis zum ersten Quartal dieses Jahres 2-stellig gewachsen. Taiwan sei zu einem Modell für andere Märkte in Südostasien geworden. Zhu Xuanqi, Assistenzprofessor für Marketing an der Yuanzhou-Universität und Experte für den taiwanischen E-Commerce, schätzt, dass Xiaobi Taiwan inzwischen beim Umsatzniveau ungefähr mit der President Chain Store Corporation mithalten könnte, dem Betreiber von 7-Eleven Taiwan und einer der dominierenden Kräfte im stationären Handel Taiwans. Wir haben sie unterschätzt, sagt Daniel Tsai, Vorsitzender von Momo.com. Xiaobi sei kein taiwanisches Unternehmen, sondern ein regionaler Anbieter, der auf die besten IT- und Ingenieurstalente Südostasien zugreifen könne. Laut Commonwealth gelte üblicherweise, ein Marktführer sollte seine Position verteidigen und keine unnötigen Risiken eingehen. Doch Xiaobi scheine eine andere Haltung zu verfolgen. Das Unternehmen bleibt offensiv und versuche weiterhin neue Wachstumsfelder zu erschließen. Bei genauer Betrachtung geht Xiaobis Strategie deutlich über klassischen E-Commerce hinaus. Das Unternehmen dringt zunehmend in den physischen Einzelhandel ein. Der Ausbau der Abholstationen ist dafür das deutlichste Beispiel. Vor Einführung des kostenlosen Versands eröffnete Xiaobi durchschnittlich 70 bis 80 neue Abholpunkte pro Monat. Inzwischen liegt das Tempo bei etwa 100 neuen Standorten monatlich. Professor Zhu, der in der Nähe der National Taipei Universität lebt, erlebt die Expansion direkt. In meiner Gegend, so erzählt er, entstehen jedes Jahr 2 oder 3 neue Standorte. Sowohl meine Wohnung in Taipei als auch das Haus meiner Familie in Kaohsiung sind inzwischen von Xiaobi-Abholpunkten umgeben. Tatsächlich sind auch bei mir in der Nähe innerhalb eines Jahres 2 neue Abholstationen eröffnet worden. Lag die nächste Station bis letztes Jahr noch etwa 1 Kilometer entfernt, muss ich jetzt nur noch 100 Meter gehen bis zur nächsten Station. Und eine zweite Abholstation liegt knapp 500 Meter entfernt. Auf den ersten Blick wirkt der Ausbau wie ein Angriff auf das Paketgeschäft der Convenience Stores. Denn tatsächlich kann man über die Convenience Stores wie 7-Eleven Pakete verschicken und Pakete erhalten, beziehungsweise Bestellungen zu 7-Eleven schicken lassen. Professor Zhu glaubt jedoch, dass die Auswirkungen noch tiefer gehen. Was President Chain Store Corporation wirklich stört, ist nicht nur die Größe von Xiaobis Online-Geschäft. Es ist die Tatsache, dass überall rund um die eigenen 7-Eleven-Filialen Xiaobi-Abholstationen auftauchen. Das ist ein ständiger Wettbewerbsdruck, erklärt er. Andererseits kontert die President Chain Store Corporation. Nun hat bei mir zum Beispiel ein weiterer 7-Eleven genau gegenüber der neuen Xiaobi-Abholstation eröffnet, obwohl es in einem Umkreis von 500 Metern schon 3 7-Eleven gab. Allerdings sei Xiaobi schneller, so das Magazin Commonwealth, oder anders gesagt, die Abholung bei Xiaobi ist oft schneller. Kunden müssen nicht warten, bis ein Mitarbeiter andere Käufer an der Kasse bedient. Die Abholzeit beträgt teilweise nur etwa 1/3 dessen, was eine klassische Convenience-Store-Abholung benötigt. Es sei denn, man hat das Pech, dass gerade vor einem 1 oder 2 andere Kunden auch ihre Lieferung bei der gleichen Xiaobi-Abholstation abholen möchten. Doch wie Commonwealth argumentiert, profitieren besonders junge Berufstätige, die in Wohnungen ohne Empfangspersonal leben und Pakete nicht einfach annehmen können. Dadurch geraten auch traditionelle Paketdienstleister unter Druck, aber auch die schnelle Lieferung verändert das Kaufverhalten. Ein Beispiel: Jemand plant für Samstag einen Campingausflug, ist heute Donnerstag und ein Online-Händler kann keine Lieferung bis Freitag garantieren, geht der Kunde vermutlich in ein Outdoor-Geschäft oder Kaufhaus. Durch garantierte Lieferung am nächsten Tag verhindert Xiaopi diesen Wechsel in den stationären Handel. Noch weiter geht die Lieferung am selben Tag. Sie greift direkt in einen Markt ein, der bisher von Plattformen wie Uber Eats, Foodpanda und Expressangeboten von PXSmart bedient wurde. Allerdings scheint diese Möglichkeit auch stark von den jeweiligen Verkäufern, die über die Plattform verkaufen, abhängig zu sein. Denn tatsächlich nicht alle Verkäufer, die über Xiaopi verkaufen, können ihre Produkte sofort liefern. Und aus mir bisher unerklärlichen Gründen gibt es tatsächlich auch Verkäufer, die ihre Produkte nicht an die Abholstationen von Xiaopi verschicken, sondern nur an eine normale Adresse. Glücklich kann man sich dann schätzen, wenn man als normale Adresse auch sein Büro angeben kann. Doch Xiaopi scheint auch noch andere Wege oder Möglichkeiten austesten zu wollen. So stellte das Magazin Commonwealth bei einem Besuch in Xiaopis wichtigstem Abholzentrum im Songshan Cultural and Creative Park fest, dass dort Verkaufsautomaten mit Tee, Sojamilch und Milchprodukten standen. Außerdem gab es QR-Codes Zugänge zu Xiaopis eigenen Angeboten. Beobachter bemerkten auch mögliche Tests mit gekühlten Schließfächern. Ein Hinweis darauf, dass Xiaopi möglicherweise in den Bereich Kühlketten und frische Produkte vordringen könnte. Doch Liu Cunlin, Direktor bei Xiaopi Taiwan, widersprach jedoch: Nein, das ist nur ein Test. Er habe während der Pandemie zuvor Xiaopis frische Lebensmittelgeschäft geleitet und verneinte direkte Pläne für einen solchen Ausbau. Andere Branchenkenner sehen das skeptischer. So glaubt Hong Shang-Wen, Mitglied des Gründungsteams des Kurierdienstes von UniPresident, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Xiaopi gekühlte Abholungen einführt. Der Grund, Xiaopis Kostenstruktur sei bereits niedriger als die vieler traditioneller Anbieter. Doch mehr darüber in der kommenden Woche. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sehr geehrte Damen und Herren, Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 8. Juli 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie Nachrichten, alle weiteren Programmbeiträge und Links zu Facebook, Instagram und YouTube. Außerdem auch eine Übersicht unserer Podcast-Angebote, die über die üblichen Streaming-Dienste zur Verfügung stehen. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Benedikt Kroll.